Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen beim Büchermarkt. Am Mikrofon ist Angela Gutzeit. Unabhängige Verlage sind ein wichtiges Segment des Buchmarktes. Das sind oft Unternehmen, die mit viel Engagement, wenig Geld und geringem Personal nicht nur entscheidend zur literarischen Vielfalt beitragen, sondern oft auch grandiose Entdeckungen machen. Zwei dieser Kleinverlage, die keinem Konzern angehören, also immer das volle unternehmerische Risiko ganz allein tragen, haben wir heute im Programm. Und zwar den Heidelberger Wunderhorn Verlag mit dem Buch »Ich bin ein japanischer Schriftsteller« des haitianischen Autors Daniela Ferrière. Und den im thüringischen Bad Berka angesiedelten Kass Verlag mit dem Roman »Chor der Pilze« der japanischstämmigen Kanadierin Hiromi Goto. Und letzterer, der Kass Verlag, so wurde heute bekannt, ist gestern Abend während einer virtuellen Veranstaltung mit dem Hauptpreis der Hotlist unabhängiger Verlage 2020 ausgezeichnet worden. Und zwar für die Publikation des Romans »Aufzeichnung eines Serienmörders des Koreaners Kim Jong-ha«. Jetzt winkt ein Preisgeld von 5.000 Euro. Ich habe vor der Sendung mit der Verlegerin Katja Kassing gesprochen und sie zuerst gefragt, wie wichtig dieser Preis für einen unabhängigen Verlag ist. Sehr viel Geld ist das ja nicht.
Wenn man sich ja die Summe anschaut, das Preisgeld, das stimmt, also das ist ungefähr ein Buchprojekt, aber nichts, was natürlich über Jahre den Verlag trägt. Aber davon abgesehen, also für uns ist es eigentlich weniger jetzt die Tatsache, dass der Preis dotiert ist, sondern einfach diese Anerkennung, diese Wertschätzung. Also wir haben uns schon so gefreut, dass wir überhaupt mit dem Titel auf die Hotlist gekommen sind. Das sind immerhin die 10 besten Bücher aus unabhängigen Verlagen aus den letzten 12 Monaten. Schon irgendwie eine tolle Auszeichnung, sind doch die kleinen unabhängigen Verlage eigentlich die Trüffelschweine sozusagen, aber dass wir jetzt da irgendwie auch noch sozusagen den Preis abbäumen, das ist einfach großartig, also eine wunderbare Anerkennung für unsere Arbeit.
Man merkt Ihnen die Freude wirklich an.
Jetzt. Ja, ich komme aus dem Dauergrinsen gar nicht mehr raus, das ist ganz furchtbar.
Jetzt kommen wir mal zu diesem Roman. Kim Jong-has Roman wurde auch bei uns schon im Büchermarkt sehr positiv besprochen. Das Buch kann man auf den ersten Blick als Psycho Thriller bezeichnen, aber es ist wohl vor allen Dingen ein kluges Buch, ich sag mal so, über Zeit, Vergänglichkeit und Tod. Es ist nicht das erste Buch des Koreaners, das in deutscher Sprache erscheint, aber jetzt erst findet es durch Ihren Verlag wohl die angemessene Beachtung, kann man das so sagen?
Ich glaube schon. Also man muss vielleicht sehen, koreanische Literatur hat es ja leider auf dem deutschen Buchmarkt immer noch ein bisschen schwer, weil viele Leute einfach so eine gewisse Scheu auch haben. Also oft heißt es dann, ja, das ist so exotisch, Korea weiß ich nicht, damit kann ich nichts anfangen. Das ist eigentlich sehr schade, weil es gibt da wirklich tollsten Sachen zu entdecken. Und insofern freut es mich. Also ein bisschen finde ich das auch lustig, weil wir machen eigentlich natürlich überwiegend japanische Literatur und jetzt sind wir ausgerechnet mit einem unserer koreanischen Perlen auf der Hotlist. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der ein oder andere jetzt dann vielleicht auch einfach mal den Sprung ins Wasser wagt und zu einem koreanischen Autor greift.
Warum dieser Autor?
Kim Jong-ha, meinen Sie bei uns im Programm?
Genau.
Also das war eigentlich ein Zufall. Wir waren nämlich auf der Messe in Frankfurt und da besuchen wir natürlich dann immer die Japaner und die Koreaner und da stand dieses Buch in einer hervorragenden japanischen Übersetzung und wir haben es zur Hand gegriffen, haben es angelesen und die ersten paar Seiten sind schon wirklich einfach grandios, also wie er anfängt. Ne? Meinen letzten Mord habe ich vor 25 Jahren begangen oder vielleicht 26 und dann auf Seite 2 vergleicht er direkt das Morden mit Prosa beziehungsweise mit Lyrik. Also mit Lyrik hätte Töten jetzt weniger zu tun, das sei eher wie Prosa. Und da waren wir schon total begeistert und haben gedacht, boah, was ist das? Und haben es dann ganz gelesen und da war sofort klar, dass das müssen wir unbedingt in unserem Programm haben. Das ist einfach grandios, weil es eben weit, weit, Sie haben es vorhin schon gesagt, über einen Krimi hinausgeht. Es ist eigentlich wirklich Literatur und diese Beschreibung der Demenz, also ganz abgesehen davon, dass natürlich die Kombination Serienmörder, pensionierter Serienmörder und Demenz natürlich schon eine grandiose Idee ist, diese Umsetzung und die Beschäftigung mit eben dem Thema Demenz ist ganz grandios gelöst.
Der Kass Verlag hat sich vor allen Dingen einen Namen gemacht als der Verlag für ausgesuchte, anspruchsvolle japanische Literatur. Sie haben es gerade schon gesagt. Und dabei ist es ja von großem Vorteil, das klang ja eben auch schon an, dass Sie fließend Japanisch sprechen, also auch Zugang haben zur Originalliteratur. Ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, anspruchsvolle japanische Literatur ins Deutsche zu übertragen bzw. die kulturelle Andersartigkeit verständlich zu machen. Gibt es denn eigentlich ein wachsendes Interesse an japanischer Literatur, ich sage mal so, jenseits von Haruki Murakami?
Gott sei Dank ja. Gott sei Dank ja, muss man sagen, mit den nachwachsenden Generationen der Japanologen und der zunehmenden Popularität von Manga und Anime haben wir eigentlich eine zunehmend größere Leserschaft, Leute, die sich für Japan interessieren. Und ich persönlich finde, also Literatur, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Ich finde das so ein kleines bisschen schade, weil ich sehe eigentlich diese kulturelle Barrikade für viele Leute, die sehe ich jetzt eigentlich gar nicht so. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, dann wird man feststellen, dass viele Dinge doch ganz anders sind. Also gerade jetzt das Thema Demenz oder so, also da gibt es keine großen Unterschiede. Mit der Übertragung ist das auch so eine Sache. Also de facto ist die Übertragung aus dem Japanischen ist jetzt nicht so weit entfernt oder es ist nicht so viel schwieriger als jetzt die Übertragung eines Textes aus irgendeiner anderen Sprache. Übersetzen ist immer schwierig und natürlich, wenn die Sprachen strukturell eben weit voneinander entfernt sind, dann muss sich der Übersetzer vielleicht ein bisschen weiter lösen, aber es ist irgendwie nicht so, dass man sehr viel, also nach meinem Dafürhalten, dass man sehr viel Kultur erklären müsste.
Katja Kassing, eine hörbar glückliche Verlegerin. Der Kass Verlag wurde gestern Abend mit dem Hauptpreis der Hotlist unabhängiger Verlage 2020 ausgezeichnet. Wir bleiben noch einen Moment bei diesem Verlag, dessen Programm sich, wie eben gehört, vor allem der japanischen Literatur widmet. Die 1966 geborene Hiromi Goto wanderte als Kind mit ihren Eltern von Japan nach Kanada aus. Zentrales Thema ihres Schreibens wurde das Leben in zwei Welten und zwei Sprachen. In ihrem bereits 1994 in Kanada erschienenen Roman Chor der Pilze ist ihre eigene Familiengeschichte eingeflossen. Dorothea Diekmann stellt das Buch vor.
Gibt es eine Migrationsgeschichte mit Happy End? Nichts ist unmöglich, erklärt die Erzählerin in Hiromi Gotos Chor der Pilze, schränkt aber ironisch ein, im angemessenen Rahmen natürlich. Wer bestimmt, ob ein Leben glücklich verläuft? Ein Dialog zweier Liebender gibt gegen Ende des Buchs eine Antwort.
Die Wörter gestalten das, was passieren wird. Ich erzähle unsere Zukunft, bevor sie es tut. Ich weiß nicht, ob wir mit unserer Zukunft herumspielen sollten. Sie könnte unglücklich werden. Glück hat nichts damit zu tun. Naja, vielleicht ein bisschen, aber hauptsächlich haben wir die Macht, unser Leben selbst zu verändern. Ich möchte mich nicht auf das Schicksal verlassen.
Wie man oder vielmehr wie die Frau ihr Schicksal gestaltet, davon handelt der Roman der Autorin, die als Kind japanischer Eltern in die kanadische Gesellschaft und die englische Sprache hineinwuchs. Medium der Selbstermächtigung ist die Sprache, sind die Geschichten selbst. Schon die Rahmenhandlung kennzeichnet das Geschehen als Überlieferung, die von der Erzählerin ihrem oder ihrer Geliebten mündlich weitergegeben wird. Ich denke mir die Wahrheit aus, während ich sie erzähle, heißt es. Drei Generationen japanischer Auswanderer spielen darin eine Rolle, doch nur zwei bekommen eine Stimme. Die Großmutter, japanisch Obaza, namens Naoe, und ihre Enkelin, deren Vater Pilze züchtet. Im Haus in Kanada sitzt Naoe Tag für Tag auf demselben Stuhl und redet ununterbrochen auf Japanisch vor sich hin. Von ihrer Kindheit berichtet sie in opulenten, lautmalerischen Bildern.
Natürlich gab es Wind in Japan. Ich erinnere mich so gut daran, wie die sanfte Frühlingsbrise in midori-grünen Bambusblättern raschelte. Sara, Sara, Sara. Ein Laubatemzug. Meine klebrigen Kinderfüße patschten Butter, Butter über die frisch ausgelegten Tatami, süß wie Stroh. Mein Bruder und ich tranken Misoshiru aus schwarzen Lackschüsseln und knusperten Daikonreste aus den Eimachgläsern. Still wie ein Wassertümpel warteten wir.
Naoe erzählt, wie ihre Eltern verarmten und sie selbst einen Ingenieur heiratete, der in der besetzten Mandschurei Brücken baute, während die chinesische Bevölkerung litt. Dann fielen Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. Die 13-jährige Enkelin Murasaki lauscht den ihr fremden Klängen, deren Bedeutung sie auf magische Weise erfasst. Nicht zu Wort kommt dagegen Naoes Tochter Keiko, die alles auf Assimilierung angelegt hat. Sie verbannt das Japanische aus der Familie und tischt Steaks auf, während Naoe und Murasaki heimlich japanische Leckereien essen. Denn der essende und der sprechende Mund sind ein und dasselbe Organ. Speisen und Sprache, Einverleibung und Ausdruck erscheinen als zwei Seiten einer Medaille, der Identität. In zahlreichen Varianten werden Wörter buchstäblich zu Lebensmitteln, so wenn Murasaki erklärt:
Es gibt zwei Arten, Tintenfisch zu essen. Oba-chan kaute immer wie verrückt und mit jedem Schnappen ihrer Kiefer fielen Wörter heraus. Ich hielt meine Wörter in meinem Mund, bis sie aufquollen und weich wurden.
Das magische Band zwischen den beiden bleibt auch bestehen, als die Oba-chan sich in einer eisigen Winternacht aufmacht und nicht mehr wiederkehrt. Auf ihrer abenteuerlichen Reise bleibt die alte Frau mit Murasaki in einer Art telepathischem Kontakt. Nun zeigt sich die Verbindung von Essen und Sprache auf krasse Weise. Keiko verstummt, als ihre Mutter verschwindet, und bricht ihr Schweigen erst, als Murasaki auf Rat der fernen Großmutter japanisch kocht. Bevor Naoe aufbricht, beherrschen ihre Lebensgeschichte und die Konstellation im Haus das Geschehen. Danach wird es auf der einen Seite immer fantastischer, auf der anderen handfest gegenwärtig. Während Murasaki zusehends ihre Ausgrenzung als Asiatin erlebt, sich gegen Rassismus engagiert und Japanisch lernt, erlebt die 85-Jährige eine surreale Verjüngung ihres Körpers. Sie wird von einem Trucker mitgenommen, der in Japan über die Beziehung japanischer Enka-Lieder zur Country-Musik geforscht hat, und schläft mit ihm in einem Hotel, zieht dann aber allein weiter. Am Schluss nimmt sie als sagenhafter Cowboy an einem Rodeo teil und kommt damit im Herzen der westlichen, ja männlichen Kultur an. Zugleich weist sie Murasaki telepathisch an, von nun an selbst Geschichten zu erzählen. Diese tritt in einer traumartigen Szene an die Stelle der Großmutter. Eine andere zeigt sie als Geliebte eines Japano-Kanadiers, den sie verlässt, um allein fortzuziehen. So kreuzen sich die Wanderbewegungen der alten Immigrantin und ihrer Enkelin, die ihre Wurzeln sucht. In den Worten der Erzählerin:
Zwei Frauen schlagen zwei verschiedene Wege ein, zwei verschiedene Reisen zu verschiedenen Zeiten. Sie reisen nicht mit einem speziellen Ziel im Sinn, aber die Frauen gehen in dieselbe Richtung. Ob sie sich dort treffen oder nicht, ist nicht wichtig. Es ist keine mathematische Gleichung.
Chor der Pilze zeigt, dass Identität, Wahrheit und Erinnerung fließend sind, durch Perspektivwechsel, Zeitsprünge, japanische Einsprengsel sowie eine Mischung aus Dialogen, Zeitungsmeldungen und Märchen, die stets mit Mukasi, Mukasi, dem japanischen Es war einmal, eingeleitet werden. Labels wie Postmodern oder magischer Realismus, die Gotos Schreibweise erhalten hat, sollen aber womöglich eine Verlegenheit verdecken. Denn der sprunghafte Text wirkt teilweise disparat und zerfasert, ja manchmal redundant und beliebig. Doch, obwohl man sich eine straffere Komposition wünschen würde, liest man diesen klugen und sehr sinnlichen Roman über ein Dasein zwischen den Kulturen, den Lebensaltern und den Geschlechtern mit Staunen und Gewinn.
So Dorothea Diekmann zu Hiromi Gotos Roman Chor der Pilze, erschienen im Kass Verlag, in der Übersetzung aus dem Englischen von Karen Gerwig, 264 Seiten, 22 Euro. Und jetzt wird's skurril. Ich bin ein japanischer Schriftsteller, heißt der Roman von Danny Lafayette. Genauso wenig wie sein Autor ist auch sein Held keineswegs ein Japaner. Danny Lafayette, 1953 auf Haiti geboren, seit 1976 in Kanada ansässig, spielt in dieser frechen Komödie mit Zuschreibungen wie Herkunft, Abstammung, Konvention. Sein Protagonist, ein Schwarzer, macht Furore, als er bekannt gibt, dass er sich als japanischer Autor versteht und darüber einen Roman schreiben will. Die Kunde dringt bis nach Japan. Alles Weitere von Holger Heimann, der mit dem Autor gesprochen hat.
Der Lieblingsplatz des Schriftstellers und Ich-Erzählers im neuen Roman von Danny Lafayette ist das Bett. Es steht in einer einfachen Behausung in Montreal. Daneben ein Stapel Bücher, ein Tisch und darauf eine alte Remington-Schreibmaschine. Der Mann zwischen den Kissen wird nicht von existenzieller Not oder melancholischen Anflügen niedergedrückt. Er lebt vielmehr unbelastet vom Gewicht der Welt. Das Geld reicht meist für die Miete, und wenn es nicht reicht, dann stört das bloß den Hauswart. Die extrem relaxte, cool, lässige Art des Seins kennen Leser von Danny Lafayette schon aus dessen Debütroman. Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben, ohne zu ermüden, ist im Original 1985, in der deutschen Übersetzung erst 2017 erschienen. Ein gebürtiger Haitianer wird darin in Montreal zum Schriftsteller. Wie Lafayette selbst, der seine Heimat Haiti mit 23 Jahren auf dem Höhepunkt der Duvalier-Diktatur verlassen hat. Der Exilant erinnert sich.
Man kann aus seiner eigenen Vergangenheit herausschreiben, aber auch über seine Gegenwart. Mein Ziel war es, ein amerikanischer Schriftsteller zu sein an der Seite von Bukowski und Hemingway.
Vor allem die kühle Lakonie und der verknappte Stil Hemingways haben Danny Lafayettes Schreiben beeinflusst. So auch den neuen, temporeichen Roman, in dem das frühere Leben des Ich-Erzählers in der alten Heimat nur kurz aufscheint. Lafayettes alter Ego erinnert sich daran, dass es für ihn gefährlich wurde in Haiti, weil er sich nicht den Mund verbieten lassen wollte. Aber es ist die Gegenwart, die für ihn zählt. Und aufpassen muss der Auswanderer auch in Montreal.
Ich bin die Feuerleiter hinuntergeklettert, um dem Hauswart nicht zu begegnen. Ich schulde ihm 2 Wochen Miete. Er ist Grieche, daher meine Scherze über die notwendige Verbindung zwischen Plato und Souvlaki. Auch ein Philosoph muss mal essen. Er kennt Plato nicht, er ist am Meer aufgewachsen. Odysseus würde ihn vielleicht mehr interessieren. Wie viel er über Plato weiß, ist mir egal. Ich möchte nur das Machtgefälle zwischen uns ausgleichen. Er packt mich am Geld, ich packe ihn am Geist. Dass ich Plato kenne, hilft mir allerdings wenig bei unserem allwöchentlichen Streit. Es geht immer so schnell, jeden Donnerstag muss ich die Miete zahlen. Wenn er die Kohle kriegt, dann nachts um 10 vor 12. Soviel ich weiß, ist dann immer noch Donnerstag. Anschließend lege ich mich mit einem Buch von Tolstoi in die Badewanne. Nur einem Arbeitslosen, der gerade seine Miete bezahlt hat, ist es vergönnt, Krieg und Frieden zu lesen, ohne die Landschaftsbeschreibungen zu überspringen.
Arbeitslos ist Lafayettes Ich-Erzähler keineswegs. Sein Verleger meldet sich bei ihm und will wissen, wie weit das Buch gediehen ist, das beide verabredet haben. Doch damit kommt der Schriftsteller nicht recht voran, was ihn aber kaum weiter bekümmert. Immerhin hat er schon einen Titel gefunden. Ich bin ein japanischer Schriftsteller. Seinem Verleger waren die 5 Wörter, die nur einer Laune entsprungen sind, 10.000 Euro wert. Den Autor lassen sie nicht mehr los. Er träumt davon, ein japanischer Schriftsteller zu werden und fragt sich, woher die Obsession rührt. Die Kunde davon, dass ein Autor aus Montreal, ein Schwarzer überdies, sich als japanischer Schriftsteller versteht, ist bis in das ferne Japan gelangt und erschüttert dort das Nationalgefühl. Das japanische Konsulat in Montreal nimmt Kontakt mit dem Schriftsteller auf. Das Gespräch, das sich sodann bei einem Treffen entspinnt, wird zum grotesken Tauziehen um ein Buch, das es gar nicht gibt.
Aber gestatten Sie mir noch die Bemerkung, dass das Konsulat von Japan und sein Personal Ihnen jederzeit in vollem Umfang zur Verfügung stehen für alles, was zum Gelingen Ihres literarischen Projekts beitragen könnte. Beendete Herr Mishima, Vizekonsul des Landes der aufgehenden Sonne, das Gespräch. Fehlte nur, dass er gesagt hätte, für Ihre literarische Mission. Das war die Höhe. Ich hatte den Eindruck, wenn ich Ihnen auch nur die geringste Autorität über meine Arbeit einräumte, und sei es nur über ein Komma, würden Sie das Buch an meiner Stelle schreiben.
Daniel Lafayette hat eine freche Komödie in Szene gesetzt. Sein Ich-Erzähler gerät in immer abstrusere Verwicklungen. Zuletzt staut sich eine lange Schlange japanischer Fans vor seiner Wohnungstür. Alle wollen den berühmten Autor sehen. Da bleibt diesem abermals nur die Flucht über die Feuerleiter. Dieser Roman, dessen sehr eigenen Esprit Beate Till wunderbar aus dem Französischen ins Deutsche gebracht hat, ist ein luftiges Spiel mit Klischees, Festschreibungen und Konventionen. Doch man täusche sich nicht. Daniel Lafayette meint es ernst. Er hat sich immer entschieden dagegen gewehrt, qua Abstammung zum haitianischen Schriftsteller im Exil abgestempelt zu werden.
Je suis pas du tout dans cette question de d'origine comme de langue.
Ich finde mich in Fragen nach Herkunft und Sprache nicht wieder. Ich bin zuallererst ein Schriftsteller. Grundlegend für mich ist das, was ich gelesen habe, meine Bibliothek. Für mich ist Identität nichts, was man einfordern sollte. Identität ist wie ein Fahrrad. Wenn man Fahrrad fährt, dann schaut man nicht auf die Räder, man schaut zum Horizont.
Schreiben heißt für Daniel Lafayette, sich immer wieder in neue Sprach- und Vorstellungswelten zu bewegen. Deutlicher als durch den Satz seines alter Ego, ich bin ein japanischer Schriftsteller, konnte er die Absage an eine vor allem durch Herkunft bestimmte Identität kaum formulieren.
Holger Heimann, der Roman Ich bin ein japanischer Schriftsteller von Daniel Lafayette ist in der Übersetzung aus dem Französischen von Beate Till im Wunderhorn Verlag erschienen. 200 Seiten, 22 Euro.